zu dem Vers, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Muss ich noch was tun? Alles gut. Unvergänglich ist die Liebe, schreibt Paulus. Menschliches Wissen um Gott wird verwehen. Was Menschen geredet, verhallen und was sie forschten und dachten, zu Ende gehen. Stückwerk ist, was wir wissen, Stückwerk ist, was wir erkennen. Nimmt das Vollkommene uns auf, schauen wir die Fülle, so endet das Stückwerk. Einst war ich ein Kind. Ich sprach wie ein Kind. Ich war klug wie ein Kind. Ich träumte kindliche Träume. Als ich ein Mann ward, legte ich die Kindheit ab. Heute ahnen wir Gott wie unser eigenes dunkles Gesicht in kupfernem Spiegel. Fremd, verschattet und rätselhaft. Morgen schauen wir nahe, klar sein Angesicht. Viel ist, was wir verstehen, und dennoch Stückwerk ist es. Dann aber werden wir schauen in der Klarheit, in der Gott uns heute erkennt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13, Verse 8 bis 11. Es stand nicht gut um diese Firma. Ein großes und teures Projekt drohte zu scheitern. Das Leitungsteam war zerstritten, wichtige Kunden waren unzufrieden mit den Produkten und mit dem Service. Und jetzt kam auch noch diese Finanzkrise, die alles ins Wanken brachte. Woher sollte das Geld für die notwendigen Investitionen kommen? Wie sollten Kunden und Mitarbeiter von einem gemeinsamen Weg überzeugt werden, wenn das Leitungsteam sich schon nicht einig war? Wie sollte es weitergehen? Wie kann es weitergehen überhaupt? Wird es einen gemeinsamen Weg für uns geben? Ich hatte die zweitägige Klausurtagung des Leitungsteams zu moderieren, bei der auf diese Fragen Antworten gefunden und gegeben werden sollten. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das über die Bühne bringen sollte. Die Nacht vorher hatte ich schlecht geschlafen. Und ich hatte eine Agenda, die der Situation angemessen war, nicht zustande gebracht und sah den nächsten beiden Tagen mit einem mulmigen Gefühl im Bauch entgegen. In dem Tagungshaus, in dem die Klausur stattfand, waren die verschiedenen Räume nach den Tugenden benannt. Mut, Weisheit, Gerechtigkeit, das rechte Maß, Glaube, Liebe, Hoffnung, die sieben klassischen Tugenden. Und irgendwie fingen wir gemeinsam an, danach zu fragen, welche Tugend, welche Haltung, die dem Guten dient, wohl in dieser Situation dran ist. Was könnte einen Fingerzeig und eine Wegweisung für kluge Entscheidungen geben? Und ja, es wurden Fingerzeige in die richtige Richtung gegeben. Plötzlich waren gute Ideen wieder denkbar. Und manches Unanständige konnte beim Namen genannt werden. Ich weiß keine Einzelheiten mehr, aber ich weiß noch, wie erstaunt und froh das Leitungsteam war, als deutlich wurde, dass es doch noch einen guten, gemeinsamen Weg gibt. Wie üblich endet die Klausur mit einer Feedbackrunde. Und dann haben wir gemeinsam diese Verse, die letzten Verse aus dem berühmten 13. Kapitel des Korintherbriefs von Paulus angehört. Quasi als Abschluss der beiden Tage. Dieser berühmte alte Text, der heute unser Predigttext ist, sprach damals zu uns allen in seiner ganz eigenen Form. Gestandene Manager und eine Managerin ließen sich anrühren durch diesen Text. Die meisten waren weder fromm noch Kirchgänger, aber diese Verse hatten eine Deutungsmächtigkeit in der schwierigen Situation, die noch einmal alles Besprochene und Entschiedene in ein anderes Licht stellte. Unser Predigttext ist kein Schönwettertext. Auch wenn er vielfach auf frommen Postern und Postkarten zu finden ist und wenn er manche Hochzeit umrahmt. Das ist ein Text für Krisen, für schwere Zeiten, für Zeiten der Unsicherheit und der fehlenden Klarheit. Das ist ein Text, der seine Kraft entfaltet, wenn alle Sicherheiten zerbrechen. Gewissheiten ungewiss werden und neue Fragen auftauchen, auf die die alten Antworten nicht mehr passen. Das ist ein Text für Kriegs- und Krisenzeiten, also genau richtig für uns im August 2024. Stückwerk ist, was wir wissen, Stückwerk, was wir erkennen. Das wäre ein wunderbarer Satz, der so gar nicht in unsere Zeit zu passen scheint. Wir sind doch stolz auf unser Wissen, unsere Erkenntnis, unsere Einsichten. Leben wir nicht in einer Zeit, in der sich das gesamte Wissen der Menschheit alle paar Jahre verdoppelt und in der die künstliche Intelligenz sich anmacht, der humanen Intelligenz den Rang abzulaufen? Hat nicht die Naturwissenschaft mit ihrem Siegeszug in der Neuzeit eine Welt ermöglicht, die es Menschen bis zum Mond und zurückbringt, die Heilung schafft in damals unheilbaren Krankheiten? Jeder Naturwissenschaftler würde Paulus recht geben. Das ist ja gerade der Clou der Naturwissenschaften, dass etwas nur so lange gültig ist, bis es angezweifelt wird und durch neue Fakten, Messungen und Beobachtungen bestätigt oder widerlegt wird. Alle Erkenntnisse Stückwerk, da ist nichts Neues dran. Aber das meint Paulus gar nicht, wenn er hier vom Wissen und von der Erkenntnis redet. Paulus geht es nicht um eine naturwissenschaftliche Erkenntnis, sondern ihm geht es um die Erkenntnis Gottes durch den Menschen und um die Erkenntnis dessen, was im Angesicht der Erkenntnis Gottes zu tun und zu lassen ist. Und diese Erkenntnis, so meint er, ist Stückwerk. Wir können Gottes Wirklichkeit nur erahnen. Heute ahnen wir Gott wie unser eigenes dunkles Gesicht in kupfernem Spiegel, fremd und verschattet und rätselvoll. So wie wir uns selbst Geheimnis sind und Geheimnis bleiben, so ist uns auch Gott rätselvoll. Und das, was wir von ihm zu erkennen meinen, ist unsicher. Gott bleibt uns fremd, weil er eben Gott ist. Was meinen wir zu erkennen, wenn wir etwas von Gott zu erkennen meinen? Und wie verlässlich ist denn unsere Gotteserkenntnis? Paulus schreibt ganz sachlich und nüchtern: Menschliches Wissen um Gott wird verwehen. Was Menschen geredet, verhallen. Was sie forschten und dachten, zu Ende gehen. Stückwerk ist, was wir wissen, Stückwerk ist, was wir erkennen. Nimmt das Vollkommene uns auf, so schauen wir die Fülle und so endet das Stückwerk. Vielleicht ist das als erstes bei diesem Text für uns alle zu bedenken. Alles, was uns über Gott einsichtig erscheint, klar und eindeutig, das wird wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit sein, wenn es denn überhaupt wahr ist. Es gilt, einen einfachen Wahrheitstest zuzulassen. Ist das wirklich von Gott, was da als Gottes Wort ohne Duldung von Widerspruch behauptet wird? Ist es wirklich wahr, was da so einleuchtend verkündet wird? Hätte es Jesus Christus so gesagt, wie es hier gesagt und verkündet wird, und deckt sein Leben das Gesagte? Welcher Aspekt, der in der Kirchengeschichte als unumstößliche Wahrheit Gottes ausgegeben wurde, hätte diesen Wahrheitstest je bestanden? Und welcher Aspekt unserer Gotteserkenntnis, den wir heute für wahr und richtig halten, wird in Zukunft einen Wahrheitstest unserer Kinder und unserer Enkel bestehen? Es wurden schon Kriege geführt über vermeintliche Gotteserkenntnisse, über Kommata in Übersetzungen. Es wurden Menschen verbrannt, gefoltert, exkommuniziert, versklavt, ausgeschlossen, in die Wüste geschickt, weil Gott es angeordnet haben soll. Sollte Gott gesagt haben, fragte die Schlange im Paradies. Dort war es eine fatale Frage mit fatalen Folgen. Hier, im 21. Jahrhundert, angesichts all der Verwirrungen und Verdrehungen der Wahrheit, ist es oft eine heilsame Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist es nicht verdächtig, dass eine sogenannte Schöpfungsordnung oft die Ordnungsvorstellungen einer bestimmten Epoche verklärt, die ein paar hundert Jahre später schon überhaupt nicht mehr gelten? Menschen darf man versklaven, Kinder darf, ja, muss man sogar schlagen. Frauen haben den Mund zu halten und ihre Männer zu fragen, aber bitte zu Hause. Und wenn sie Bescheid wissen wollen, warum überhaupt, dann sollen sie das zu Hause machen und sonst nirgendwo. Sex vor der Ehe ist eine Sünde. Leitung ist nur etwas für Männer. Schwule und Lesben sind Sünder. Das Coronavirus ist harmlos und die Erde ist eine Scheibe. Jede dieser Aussagen wurde schon als unumstößliche Gotteswahrheit verkauft und verkündet. Aber ist sie das wirklich? Besteht sie den Wahrheitstest? Wird dann nicht der Glaube an Gott und dann die Erkenntnis Gottes mit einer Weltanschauung verwechselt? Alle Weltanschauungen sind wirklich Stückwerk. Sie vergehen im Lauf der Geschichte. So war es übrigens auch bei der Firma, von der ich zu Beginn berichtet habe. Sie war Opfer einer betriebswirtschaftlichen Weltanschauung geworden, die plötzlich der Wirklichkeit nicht mehr standhielt. Und wie so oft gab es die fundamentalistischen Rechtgläubigen, die behaupteten, wir müssen den Weg nur noch strenger einschlagen, rigoroser verfolgen und die Abweicher noch unnachgiebiger verfolgen. Dann winkt uns die Rettung. Das klingt vielleicht konsequent, aber es wäre damals verheerend gewesen. Andere Firmen, die diesem konsequenten Kurs gefolgt sind, haben damit ihre Existenz aufs Spiel gesetzt und viele sind in Konkurs gegangen. Wenn wir Paulus folgen, dann sollen, dann dürfen, ja, dann müssen wir sogar skeptisch sein, wenn uns etwas als das ist Gottes Wille verkauft und als Gottes Erkenntnis verkündet wird. Wenn wir nicht lernen, immer wieder zwischen Gottes Wort, also dem von Gott selbst gesagten Wort, und menschlicher Weltanschauung zu unterscheiden, dann basteln wir mit großem Eifer am Stückwerk, von dem Paulus uns sagt, dass es die Ewigkeit nicht erleben wird. Und wie so vieles andere auf dem Müllhaufen der Geschichte landen wird. Wir können Gott überhaupt nicht von uns heraus erkennen. Es gibt keine Anstrengung, die uns befähigt, Gott zu erkennen. Es gibt auf dieser Welt keinen Platz, von dem aus wir sozusagen zu Gott hinüberschauen könnten und ihn anschauen könnten. Es gibt auch kein Buch, das wir lesen, keine Lehre, die wir zu befolgen, keine geistliche Übung, die wir machen können, um Gott zu erkennen. Gott kann man nur durch Gott erkennen. Wenn Gott selbst sich uns offenbart, dann kennen wir ihn. Wenn er sich uns nicht offenbart, dann erkennen wir ihn nicht. Egal, ob wir unsere Einsichten dabei für Gottes Erkenntnis halten. Wenn uns der Heilige Geist nicht erklärt, was in der Bibel Gottes Wort ist, und wie sie auf Jesus Christus hindeutet, dann verstehen wir nichts von Gottes Wort. Paulus schreibt, einst war ich ein Kind. Ich sprach wie ein Kind, ich war klug wie ein Kind, ich träumte kindliche Träume. Als ich ein Kind war, bin ich oft mit unserem Hund Borstel spazieren gegangen. Ich fand es faszinierend, wie er meistens gehorchte, wenn ich ihm etwas befehlen wollte. Und wenn er nicht gehorchte, so konnte ich immer noch an der Leine ziehen, mit der der Hund an mich gebunden war. So wie Borstel an mich gebunden war und auf meine Stimme hörte, so dachte ich damals mit stolzen 11 Jahren Lebenserfahrung, so bin ich auch mit Gott verbunden. Gott befahl etwas, das mir durch die Kirche und durch die Religionslehrerin mitgeteilt wurde und ich konnte mehr oder weniger tun und lassen, was er sagt. Und dann gab es ja auch noch die Leine, die ich mir als göttliche Strafe für begangene Sünden vorstellte. Ich war klug wie ein Kind und bin mit diesem kindlichen theologischen Erkenntnis ganz gut durch meine katholische Kindheit gekommen. Immerhin war ich damals gescheit genug, meine Erkenntnisse für mich zu behalten, denn mir war schon klar, dass meine übersichtliche Borsteltheologie nicht ganz in den Rahmen der katholischen Lehre passte. Aber das war mir egal. Für mich hat es gepasst. Vielleicht, und das ist mein zweiter Gedanke zu unserem Predigttext, will ich nicht nur skeptisch sein gegenüber denen, die mir ihre Weltanschauung als Gotteserkenntnis verkaufen wollen. Vielleicht soll ich auch meiner eigenen Borsteltheologie gegenüber, meiner eigenen Gotteserkenntnis gegenüber etwas skeptischer sein. Vielleicht ist es gerade kein gutes Zeichen, wenn etwas für mich passt. Von Dietrich Bonhoeffer ist ein nachdenkenswerter Satz überliefert. Einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Gott steht über und hinter den Dingen und auch jenseits aller Dinge. Und jenseits aller unserer Vorstellungen. Wir können ja nur in menschlichen Bildern von Gott reden. Und eben darum werden wir ihm dadurch nicht gerecht. Dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen, auch kein geistliches Bild, das sagt uns sowohl die jüdische Bibel als auch das Neue Testament. Dass sich also aus meiner Gotteserkenntnis keine allgemeine Gotteserkenntnis verallgemeinern lässt, das ist die zweite Warnung, die ich von Paulus höre. Und immerhin, das sagt uns kein 11-jähriger altkluger Junge, der seinen Hund spazieren führt, sondern sagt uns Paulus, der große Lehrer der Kirche und Begründer der meisten Gemeinden, auf denen die Kirche auf der ganzen Welt bis heute fußt. Paulus ist Jesus Christus vor Damaskus begegnet. Er ist den Christen in Antiochien begegnet, die ihn, wie unwahrscheinlich ist das denn, aufgenommen haben, obwohl er sie verfolgt hat. Er ist den Aposteln in der jüdischen Urgemeinde begegnet. Er hat Gemeinden in der ganzen damals bekannten Welt gegründet. Er wurde verfolgt. Er hat Briefe geschrieben, die heute noch lesenswert und bedenkenswert sind. Wenn dieser gebildete und kluge Paulus sich und uns sagt, alle Erkenntnis ist Stückwerk, dann sind wir wohl wirklich gut beraten, unsere eigene Gotteserkenntnis nicht zum alleinigen Maßstab zu machen. Petra hat vorhin das Video gezeigt von der Männerblindheit, einer Krankheit, die bei uns in der Brahmstraße leider auch relativ häufig vorkommt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Vielleicht gibt es ja auch eine Christenblindheit oder eine Christusblindheit. Das soll ja in einigen Gemeinden hier und da vorkommen, aber nicht in unserer, vermutlich in allen anderen Gemeinden, die nicht auf unserer Linie sind. Oder doch bei uns in Bad Schönborn? Was aber ist dann der richtige Maßstab, wenn es nicht um meine Erkenntnis von Gott geht? Der Maßstab ist Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr der Welt. In ihm können wir Gott erkennen, sonst nirgendwo. In ihm, in Jesus Christus, können wir das Wort Gottes hören und ihm folgen, sonst nirgendwo. Jesus Christus ist das Wort, das Gott uns gesagt hat. Wenn wir uns die Welt als einen Kreis vorstellen und Gott als den Schöpfer außerhalb des Kreises, dann ist der einzige Punkt, in dem der Kreis und Gott sich berühren, eben dieser Jesus Christus. Wie eine Tangente einen Kreis nicht schneidet, sondern eben nur in einem Punkt berührt, so berührt Gott die Erde in einem einzigen Punkt, in Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn der Welt, der nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist. Gottes Erkenntnis vollzieht sich nur und ausschließlich in der Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Die Bibel, das Wort Gottes, bezeugt Jesus Christus, in dem Gott sich der Welt geoffenbart hat. Noch einmal Bonhoeffer, der Christus im Bruder und in der Schwester ist mir deutlicher als der Christus in mir selbst. Wenn Jesus Christus die Mitte unserer Gemeinde ist, wenn wir uns alle ihm gegenüber wissen und uns von ihm in seine Nachfolge gerufen wissen, dann ist es egal, woher wir kommen, ob wir katholisch oder evangelisch oder atheistisch oder wie auch immer aufgewachsen sind, vielleicht sogar in Brasilien oder in Portugal oder wo auch immer. Es ist egal, woher wir kommen und was wir glauben, weil klar ist, wohin wir gehen, ihm nach. Jeder von uns hat eine ganz eigene Gotteserkenntnis. Aber als Gemeinde ist unser gemeinsamer Weg vorgezeichnet. Paulus schreibt, viel ist, was wir verstehen, und dennoch Stückwerk ist es. Dann aber werden wir schauen in der Klarheit, in der Gott uns heute erkennt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Einmal wird eine neue Erde und ein neuer Himmel unsere Heimat sein. Das ist die Richtung, in die wir zu blicken und in die wir zu gehen haben. Und in Jesus Christus ist dieses Reich Gottes schon angebrochen. Es wird schon sichtbar, noch verborgen, in Christus aber immerhin. Bis es soweit ist, bis er wiederkommt aus dem Himmel auf die Erde und alles neu machen wird, so lange bleiben in diesem Erdkreis nach Paulus Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, dann müssen wir nicht nur auf die Mitgliederzahlen, auf die Anzahl der Gottesdienstbesucher oder auf ein Spendenbarometer schauen, so wichtig das alles ist. Wenn wir wachsen wollen im Reich Gottes, dann ist das Wachstum in Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist der Maßstab, der in dieser Welt von Gott her gilt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das ist das Dritte, was ich von diesem Text mitnehmen möchte. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Der Glaube, der immer wieder neuen und überraschenden Begegnungen mit Jesus Christus, darauf gründet Glaube, der immer tiefer und weiter und höher werden kann, der aber, und je älter ich werde, je mehr stimmt das auch, angefochtener, zweifelnder und nüchterner werden kann. In der katholischen Liturgie heißt es, das ist das Geheimnis unseres Glaubens, Doppelpunkt. Jetzt kommt keine Erklärung, keine Theologie, sondern ein Gebet. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Die Hoffnung, die begründet ist in der Herrlichkeit Gottes, die wir in Jesus Christus erkennen, und die gute Nachricht, dass er auf unserer Seite ist und es gut mit uns meint, dass er gnädig ist und gerecht, dass er uns den Shalom, den Frieden bringt, in Jesus Christus verborgen und offenbar. Diese Hoffnung befreit uns, das zu tun und das zu lassen, was den Menschen dient. Gesundheit. Die Liebe, die den Kreis von Hass und Gewalt zu durchbrechen vermag, die realistisch das Notwendige tut, das, was die Not zu wenden vermag. Franziskus sagt es tu. So, tue zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Und Augustinus ergänzt provozierend, liebe und dann tue, was du willst. Denn der Glaube wird aufhören, wenn wir Gott schauen. Und die Hoffnung wird nicht mehr erforderlich sein, wenn er alle Tränen abwischt. Allein die Liebe bleibt. Das ist das Angebot Gottes und sein Auftrag an uns. Dass Glaube, Hoffnung und Liebe unter uns und zwischen uns und durch uns nicht aufhören, sondern wachsen und reif werden und gute Frucht bringen. Denn das, was bleibt von unserem Denken und Tun, was nicht auf dem Müllhaufen der Geschichte landet, das, was noch in der Ewigkeit erinnert wird und zur Sprache kommt, das stiften die Liebenden. Damit beginnt unser Predigttext und mit diesem Satz des Paulus beginnt eigentlich alles. Unvergänglich ist die Liebe. Amen.